Die heutige Predigt ist aus dem Kolosserbrief, Kapitel 1, und ich lege die Verse 15 bis 20 aus. Und Titel der Predigt ist Gottes Ebenbild. Ich lese den Text. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über aller Schöpfung ist, denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, seines Throne oder Herrschaften, Fürstentümer oder Mächte, alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Er ist vor allem und alles besteht durch ihn. Er ist das Haupt des Leibes, der Gemeinde, er, der der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem der Erste sei. Denn es gefiel dem Vater, in ihm alle Fülle wohnen zu lassen und durch ihn alles mit sich selbst zu versöhnen, indem er Frieden machte durch das Blut seines Kreuzes, durch ihn sowohl was auf Erden als auch was im Himmel ist. Amen. Ich bete, lieber Vater im Himmel, das rechte Wort für unsere Herzen und unsere Herzen für dich, das erbitten wir. Amen. Liebe Gemeinde, ich nehme an, ihr glaubt an Gott und an Jesus Christus, sonst würdet ihr ja nicht am Sonntag, dem Auferstehungstag des Herrn Jesus, hier in der Kirche sein. Aber rhetorische Frage: Habt ihr Gott oder Jesus Christus jemals gesehen? Denn viele Menschen sagen, ich glaube nur das, was ich auch gesehen habe oder was ich sehe. Das ist natürlich nicht ganz wahr, denn es hat noch nie jemand den Strom gesehen. Man sieht nur seine Auswirkungen und nutzt sie auch tüchtig im Computer, in Lampen, in Kühlschränken, in Handys und seit einigen Jahren auch in Autos. Ja, man hat den Strom noch nie gesehen, aber die Auswirkungen. Also, wenn man sagt, ich glaube nur, was ich sehe, das ist Unfug. Bezüglich Gott sehen gibt es einen Witz, einen schlechten Witz, wie ich sage. Also der geht so. Der Papst wird von einem Kardinal im Vertrauen gefragt: Heiliger Vater, haben Sie jemals Gott gesehen? Und der Papst antwortet: Ja, es war erschreckend. Sie ist schwarz. Okay, ja, das ist Unfug und das ist ein schlechter Witz. Denn der Papst hat ihn weder gesehen, noch hat er das jemals gesagt. Aber wenn wir im Zentrum des Vatikans, oder wenn er da ist und dann beten geht in die Sixtinische Kapelle, dann sieht er dann halt Gott doch, wenn er nach oben blickt. Denn da hat im Auftrag von seinem Vorgänger, Papst Sixtus der Vierte, ein Gemälde in Auftrag gegeben. Michelangelo hat es gemalt und auf ihm ist Gott zu sehen. Und wer ein Ticket für circa 70 Euro plus kauft, kann Gott da auch anschauen. Zumindest so, wie Michelangelo das gemalt hat und er sich ihn vorgestellt hat. Ja, das ist jetzt, ihr habt vorhin die Gebote gehört und das zweite Gebot sagt eben, du sollst dir kein Gottesbild machen und es verehren. Und das wurde nicht zuletzt wegen diesem schönen Bild aus den 10 Geboten gestrichen. Dieses Gebot existiert nicht mehr. Also in dieser Kirche. Und das ist dann für sich dann schon kein Witz oder ein sehr, sehr schlechter Witz. Wenn der Apostel den Kolossern von Jesus Christus schreibt, der ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, ist das kein Witz. Denn damit zitiert er das Alte Testament und seinen Herrn. Er weist auch falsche Christusbilder zurück, oder Gottesbilder, und erklärt dann, was der Herr eigentlich ist, was dieser Jesus Christus eigentlich ist. Eine vorweihnachtliche, alttestamentliche Stelle dazu. Ein Kind ist uns geboren, schreibt Jesaja. Ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter, und man nennt seinen Namen Wunderbarer, Ratgeber, starker Gott, Ewigvater, Friedefürst. Das ist auf den Herrn Jesus Christus gesagt. Und der Herr Jesus Christus, er selbst sagt, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Johannes 14,9, und der wiederholt das auch noch. Ja, das Gottesbild. Also ursprünglich hat Gott den Menschen nach seinem Ebenbild geschaffen, also nach Gottes Bild. Aber diese Gottesebenbildlichkeit der Menschen ist durch Sünde weitgehend verloren gegangen. Wir sehen das bei vielen Menschen, da ist nichts, nicht viel Göttliches an ihnen. Wir sehen das allerdings auch bei uns, hoffentlich. Da ist Gottes Ebenbild um. Wenn ich so an mich denke und was ich alles denke und wie es in mir zugeht, dann könnte ich durchaus verzweifeln, denn ich sehe da nichts Göttliches, nichts Christliches. Also der Herr Jesus Christus wurde Mensch, nicht als Sünder. Er war nicht getrennt von Gott, wie wir das sind, von klein auf, sondern er kam als Gotteskind, als Christkind zur Welt. Und er hat sein Leben lang die Gottesebenbildlichkeit, das heißt die Gerechtigkeit, Reinheit, selbstlose Liebe und so weiter, behütet, bis zu seinem Tod bewahrt. Das war unwahrscheinlich hart für ihn. Denn er war ein Mensch wie wir, er hatte Krankheiten, er hatte Gefühle, viele seelische und gedankliche, geistige und geistliche Versuchungen, körperliche Nöte. Er hatte das alles und er blieb trotzdem im Kopf, im Herz, im Tun stark und rein. Ja, das blieb er. Er hat seine Gottesebenbildlichkeit nicht nur für sich selbst behütet, sondern auch für seine Schüler, ihnen zugute. Er hätte nicht ihr Erlöser von Sünden sein können, hätte er sie nicht bewahrt, seine Gottesebenbildlichkeit. Er wäre nicht vom Tod auferstanden, hätte er nur eine Sünde gehabt. Und der Apostel erklärt hier in diesem Brief seine einzigartige Gottes Ebenbildlichkeit. Er ist der Erstgeborene, sagt er. Also, der Erstgeborene hat in der Bibel immer eine besondere Stellung. Er ist über seine gesamten Geschwister gesetzt. Er ist der, der erbt. Er kriegt alles. Ihm gehört alles. Kurzer Ausflug zu Weihnachten. Also das Jesuskind ist in Lukas 2, Vers 7 als der Erstgeborene Marias bezeichnet. Maria hatte noch andere Söhne und Töchter von Josef, aber nicht von Gott. Weihnachten ist vielleicht und unter anderem deswegen beliebt, weil das Jesuskind eben nur ein Jesuskind ist, ein Kind. Und da ist die Weihnachtsgeschichte rundum, das berührt einen gefühlsmäßig und da steht an für sich mehr die Maria im Mittelpunkt mit ihrem Leidens. Jesus wird ja in einer Krippe geboren, weil sie, die Hochschwangere, in den Gasthöfen oder Hotels kein Platz bekommen hat? Ja, also Weihnachten ist beliebt, nicht nur wegen den Geschenken, sondern ich deute das auch so, das Jesuskind hat einem nichts zu sagen. Das ist Uzi-Tuzi und Putzi-Putzi, aber das hat einem einfach nichts zu sagen. Und in den Bildern, die man von ihm macht, da ist nicht von ungefähr die Maria immer die Große und er der Kleine. Denn sie ist ja auch zur Gottesmutter ernannt worden, die auf ihn aufpasst. Ja, natürlich. In seinem Leben, bis er groß war, hat sie das getan. Aber jetzt soll sie eben auch noch Einfluss nehmen auf ihren Sohn. Also der Mama kann man doch kein Gebet abschlagen oder kann man keine Bitte abschlagen. Und das soll sie tun. Sie soll als Gottesmutter vermitteln, was sie aber nicht kann. Also das mit dem Erstgeborenen, das ist wichtig und er wiederholt das in mehreren Bereichen. Jesus Christus ist der Erstgeborene über aller Schöpfung. Das ist das Erste. Und das sagt auch Psalm 89, 27, wo Gottes erstgeborener Sohn, der Gesalbte, das heißt der messianische christliche König ist. Da wird er im Psalm vorausgesehen. Und am Palmsonntag rufen dann die Leute nicht von ungefähr Hosianna, dem Sohn Davids. Erstgeborener, der über aller Schöpfung ist. Das heißt, erstens, dass er zeitlich vor der Schöpfung war. Ehe sie war, war er schon. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen, schreibt der Apostel hier in Vers 16. Und Genesis 1,3 und Johannes Evangelium 1,1-3 bestätigen das. Alles ist durch ihn und für ihn erschaffen. Das müssen wir uns auf der Zunge zergehen lassen oder besser im Herzen zergehen lassen. Alles ist durch ihn und für ihn erschaffen worden. Das ganze Universum, Himmel, Erde, Menschen, Tiere, Pflanzen und du, für ihn geschaffen, durch ihn und für ihn geschaffen. Das müssen wir uns zu Herzen nehmen. Er ist der souveräne Herr über die gesamte Schöpfung. Er ist der unumschränkte Herr. Und das sagt er auch im Missionsbefehl in Matthäus 28. Er ist dem Teufel nicht einmal auf den Leim gegangen, hat ihn und den Tod besiegt, gewinnt aus den gottentarteten Menschen seine neue gottselige Schöpfung, deren Schuld er getilgt hat und weiterhin tilgt, wenn sie sie ihm bekennen. Die neue Schöpfung, das sind die Christen, geschaffen nach Christi Bild, geschaffen nach Gottes Ebenbild. Wir sind also indirekt durch ihn geschaffen, also die Schöpfung ins Leben rufen und das Leben ins Leben rufen mit den verschiedenen Gattungen von Mensch, nein, von Tier und Pflanzen und dann den Menschen schuf, ist für ihn geschaffen, für ihn, durch ihn und für ihn. Er ist zweitens der Erstgeborene aus den Toten. Das sagen uns Vers 18 und Offenbarung 1,5. Er, der Ursprung des Lebens, stellt für die Sein das Leben mit Gott wieder her. Wäre er nicht auferstanden, wäre er nur ein Mensch gewesen. Das ist ein höllisch schlechter Witz, wenn manche glauben, dass und vor allem protestantische oder evangelische Kirchenführer das auch sagen, er ist nur in deinem gläubigen Kopf auferstanden. Leibhaftig ist er nicht auferstanden. Das ist ein höllisch schlechter Witz. Wäre er nicht auferstanden, würden auch wir nicht auferstehen. Dann wären wir noch in unseren Sünden, die uns in die Hölle bringen, schreibt der Apostel in 1. Korinther 15. Er ist der Erstgeborene aus den Toten. Dann das dritte, Vers 18, er ist das Haupt des Leibes, der Gemeinde, damit er in allem der Erste sei. Haupt der Gemeinde und der Erste, das ist dann für sich ein und dasselbe. Und hier ist wieder das Erste drin. Und Römer 8, 29 sagt dazu, die Gott zuvor ersehen hat, der darauf vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern bzw. Geschwistern. Er ist nicht nur ihr Herr und ihr Erlöser, er ist auch ihr großes Vorbild. Bei der Rückbildung in Gottes Ebenbild sehen wir den Herrn Jesus Christus, dann lernen wir so zu sein, wie er ist, denn er ist ein Lehrer, der einem vorangeht, den man abschauen soll, was er macht und was er getan hat. Er ist das große Vorbild. Und Gott hat einen prädestiniert, vorhergesehen, dass wir in sein Bild umgestaltet werden. Hier seht ihr eine hübsche Raupe. Und das sind mit den Raupen, ja, das ist etwas Schönes, also das ist eine schöne Raupe. Aber die Raupen sind nicht geschaffen worden, damit sie Raupen bleiben, sondern was sollen sie werden? Sie sollen Schmetterlinge werden. Und was ihr da seht, ist der Schmetterling, der daraus geworden ist. Er ist in der Hand eines Mannes und das ist vergleichbar mit dem, was Gott mit uns tut und wozu Gott uns bestimmt hat. Wir sind nicht dazu bestimmt, Raupen zu sein. Wir sind dazu bestimmt, Schmetterlinge zu sein. Wir sind nicht dazu bestimmt, Sünder zu sein, sondern wir sollen in das Ebenbild des Herrn Jesus Christus umgestaltet werden. Das ist eine Umgestaltung, das ist eine Metamorphose. Das ist tatsächlich so. Und wie macht er das? Er tut das wieder, wie er die erste Schöpfung geschaffen hat, durch sein machtvolles Wort und durch seinen Geist. Ja, alle Christen sind von Gott prädestiniert, das heißt vorherbestimmt, in sein Ebenbild umgestaltet zu werden. Und das ist gut so. Das ist unsere Bestimmung. Oder man kann es auch anders sagen. Die Umgestaltung in sein Ebenbild, das geschieht durch die Jüngerschulung. Das ist die Schulung der Kinder Gottes. Sie sind, Jünger ist ja ein Schüler. Und sie sollen was lernen. Sie sollen dem Herrn Jesus Christus folgen oder nachfolgen. Und folgen heißt halt auch gehorchen. Und das ist etwas, was er tatsächlich tut. Er verändert unser Herz, er verändert unser Denken und schafft es in uns, dass wir ihm folgen wollen. Und das ist bei unserem Herzen eine mühselige Arbeit, die er jetzt hat. Denn nicht alle Schüler sind willig. Und das Herz ist irgendwo anders hingepolt als zu Gottes Ebenbild. Das ist dein Ego und das will oft nicht. Es ist so eine mühselige Arbeit, gegenwärtig seine Schüler umzubilden in sein eigenes Bild. Aber er tut's. Und er tut es auch, indem er sie entlastet von ihren Sünden, wenn sie ihm bekennen. Dann tut es und er macht sie gut. Und er schämt sich nicht, uns Brüder oder Geschwister zu nennen, sagt Hebräer 2,11, weil er eben an der Arbeit ist. Und er nennt die, die in sein Ebenbild hineinwachsen, Festversammlung und Gemeinde der Erstgeborenen, die im Himmel eingeschrieben sind. Das ist alles schon perfekt. Schon im Himmel eingeschrieben. Du bist schon im Himmel eingeschrieben. Da kann nichts mehr schief gehen. Es ist schon ein unseliger Witz, wenn man sich Christ nennt, aber nichts von ihm hat und keine Korrektur von ihm annimmt. Das ist ein unseliger Witz. Ja, ich fasse zusammen, das mit dem Erstgeborenen, das hebt seine Gottesebenbildlichkeit hervor. Und das ist an für sich etwas für uns. Also das Haupt des Leibes der Gemeinde ist, das habe ich zu wenig vorhin gesagt. Und das muss ich etwas nachholen. All seine Macht, mit der das Universum im Lot hält, so dass die Erde fruchtbar bleibt und bewohnbar bleibt, davon haben alle etwas. Sie können hier und jetzt ein mehr oder weniger gutes Leben führen. Also an Gott liegt's nicht, dass sie ein schlechtes Leben führen. Er hat im Prinzip alles, er hält alles im Lot. Aber das ist zu wenig, das ist nicht Haupt des Leibes. Haupt des Leibes, das ist schon etwas Privates, das geht uns direkt persönlich etwas an. Und ihr müsst das euch so vorstellen, das Haupt regiert den Leib. Ich tue nichts, was das Haupt nicht sagt. Gut, ich atme automatisch und das ist etwas, was ich unwillkürlich tue, aber dann ist eben die einzelnen Bewegungen, die einzelnen Worte und die Blicke, das macht mein Kopf, mein Haupt. Ich habe es schon einmal gesagt und getan und dieses drastische Beispiel gezeigt. Also ich habe etwa eine heisere Stimme und wenn ich jetzt, das weiß mein Haupt natürlich und es sagt dann gleich dem Arm und nimmt das Wasserglas und gibt dem alten Pfarrer einen Schluck Wasser. Und was tut das? Tut der Leib dann? Ja, das. Oder das. Er schüttet das Wasser weg. Er tut einfach nicht, was das Haupt sagt. Und das betrifft den Leib Christi eben auch. Haupt des Leibes. Und das hier ist der Leib. Zusammengeschlossen, jeder hat eine Position, hat eine Aufgabe, hat etwas zu tun. Und das ist nicht nur für sich selbst, das tut nicht nur einem selbst gut. Man ist Glied und hat andere Glieder neben sich, denen man natürlich auch hilft. Und alles zusammen hilft es, den Leib Christi in Ordnung zu halten, ihn wachsen zu lassen, eben zu dem Bild, für Gott ihn gedacht hat, ihn funktionstüchtig zu halten. Und da ist jeder Einzelne gefragt, egal ob er viel tun kann oder wenig. Man kann. Ja, das ist das mit dem Haupt des Leibes. Also wenn wir uns selbst anschauen, ist der Kopf mit unserem Körper engstens verbunden. Natürlich können wir kopflos sein. Ihr wisst, was das ist. Ich bitte euch, denkt nicht darüber nach, wann ihr zum letzten Mal kopflos gewesen seid. Denn wenn ihr darüber nachdenkt, dann folgt ihr nicht mehr meiner Predigt. Ich frage jetzt lieber, bist du ein funktionierendes Glied am Leib Christi? Hörst du in allem auf dein Haupt? Das ist das Wesentliche. Es ist ein tragischer Witz, Glied in Christi Leib zu sein, also so dem Namen nach. Aber nicht auf seine Befehle zu hören. Das ist nämlich ein Schaden für den Leib. Und wird dann auch zum Schaden für einen selbst. Nach dem Bild der Raupe bleibt man dann halt ewig eine Raupe. Raubt so als Raupe ständig herum. Und wie ihr da seht auf dem Bild, schon der Esel schaut misstrauisch auf die Raupe. Also das kann's dann doch nicht sein. Es gefiel dem Vater, in Christus alle Fülle wohnen zu lassen und durch ihn alles mit sich selbst zu versöhnen, indem er Frieden machte durch das Blut seines Kreuzes, durch ihn, sowohl was auf Erden als auch was im Himmel ist. Also die Fülle, die schauen wir uns nächstes Jahr an, denn in Kolosser 2 ist seine Fülle ausführlich beschrieben, aber wir haben eben Ende Jahr. Was wir uns jetzt noch anschauen, ist, wie Gott Frieden mit ihm gemacht hat. Dieser Friede heißt im Hebräischen Shalom, im Griechischen heißt er Irene, im Englischen heißt er Peace. Die Waffenfirma Colt nennt ihren berühmtesten Revolver Peacemaker, Friedensmacher. Naja, Totmachen ist nicht unbedingt Frieden machen, aber Gott hat seinen Sohn tot gemacht, um Menschen mit sich zu versöhnen, um Frieden zu machen. Es ist ja schlichtweg Krieg zwischen Gott und allen Menschen. Und dieser Krieg wurde durch die Sünde verursacht. Und er wird durch die Sünde schlichtweg genährt und fortgetrieben. Gott hat am Anfang der Bibel die ersten Menschen vergeblich gewarnt, dass sie sündigen. Er hat gesagt, dann werdet ihr sterben, dann kommt der Tod. Vergeblich. Der Tod kam. Und zwar in drei Stufen. Erstens, Tod im Geist. Man ist nicht mehr eins mit Gott. Man hat schon seinen eigenen Geist, aber man ist nicht mehr eins mit Gott. Und hier, wenn die Glieder des Leibes Christi nicht eines Geistes sind mit ihrem Haupt, dann sind sie geistlich tot. Zweitens kam der Tod als der physische Tod. Der Körper zerfällt. Ganz einfach. Zerfällt. Physischer Tod. Körperlicher Tod. Der dritte Tod ist der ewige Tod, ist die absolute Gottesverlassenheit. Das ist die Hölle. Aber Gott hat seinen Sohn gesandt und der hat immer im Einklang mit Gott gelebt, keine Sünde begangen, hat aber die Sünden der Seinen auf sich genommen und wurde deswegen wegen ihren Sünden tot gemacht. Aber da er selbst keine persönliche Sünde hat und nur stellvertretend für die vielen Schüler gestorben ist, konnte der Tod ihn nicht festhalten. Und er hat den Tod besiegt, er hat den Teufel besiegt und ist auferstanden und ist der Herr über alles, aber im Besonderen über seinen Leib. Er hat sein reines Leben eingetauscht gegen ein sündiges Leben. Und das ist rechtlich Friede. Wenn Gott Menschen anschaut, sieht er totgeweihte Sünder oder sieht seinen Sohn, den Erstgeborenen aus den Toten. Er sieht den alten Sünder Reinhard Meyer oder er sieht mein Haupt, den Herrn Jesus Christus. Und wenn er mein Haupt sieht, dann ist es gut. Hast du, und ich frage das zum Schluss, hast du Gott oder Jesus Christus schon einmal gesehen? Ich dürfte dir Nein sagen und ich sag dann gut so. Aber das, was Gott liebt, das hast du schon gesehen, nicht wahr? Das ist der lebendige Leib des Herrn Jesus Christus. Das hast du gesehen und da hast du daran teil, hoffentlich. Und jetzt, ja, zu dem Herrn Jesus Christus musst du als wachsendes, den Leib unterstützendes Glied gehören. Und so empfängst du, und nur so empfängst du Gottes Liebe und all die fürsorgliche Arbeit des Herrn Jesus Christus an dir und mit dir. Römer 6,23 zum Schluss. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Die Gnadengabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Ja.